Jesko Fetzer hat Architektur studiert und lehrt heute experimentelles Design an der Hochschule für Bildende Künste in Hamburg. Dort hat er eine öffentliche Gestaltungsberatung etabliert. Außerdem betreibt er mit mehreren KollegInnen eine Kooperative für Darstellungspolitik und ist Mitglied im Netzwerk Partisan Design. Was Design mit gesellschaftspolitischem Engagement zu tun hat, erfahren Sie von ihm in dieser Ausgabe von Fantasiemuskel, dem Monopol-Podcast für Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Mein Name ist Friedrich von Borries.
Mein Name ist Thorsten Frehme.
Jesko, herzlich willkommen im Fantasiemuskel.
Schön, dass ihr bei mir zu Besuch seid.
Fantasiemuskel. Ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Frehmer und Friedrich von Borries.
Wir fangen ja immer biografisch an und ich weiß ja von dir, dass du am Anfang deines beruflichen Werdegangs auch als Künstler gearbeitet hast. Insofern können wir, obwohl ich dich jetzt ja vorgestellt habe, als jemand, der Architektur studiert hat, wie bei allen anderen auch fragen, wie bist du zur Kunst gekommen?
Ja, irgendwie war die Kunst schon immer da, genauso wie die Architektur in meiner Familie immer eine große Rolle gespielt hat. Und keine Ahnung, so in Süddeutschland aufgewachsen, in den 80er Jahren pubertierend, war mir relativ rasch klar, dass das Feld von Kunst und Kultur eins ist, was mich ein bisschen vor diesen Männlichkeitsidealen, den sportfixierten Riten, mich da ein bisschen schützen kann vor und mir einen Raum ermöglicht, in dem ich am jenseits dieser geschlechterspezifischen Vorstellung, denen ich nicht so richtig gut klarkam, eine andere Kultur, andere Freundschaften, andere Praxen ausprobieren kann. Für mich war relativ klar, dass so Musik, Kunst, Gestaltung mich so ein bisschen rettet vor dem, was ich in der Schule und auf der Straße so ein bisschen als soziale Praxis damals in den 80er Jahren erfahren habe. Gar nicht dramatisch, aber es hat mir einfach nicht gefallen. Und andere Leute kennenzulernen, die irgendwie Kunst machen wollten, als 18-, 19-Jährige, 17-Jährige, war schon mega aufregend. Und das war für mich klar, dass das ein Feld ist, wo ich erstmal viel ausprobieren kann und wo ich Möglichkeiten sehe, die ich so nicht gesehen habe.
Das ist eine interessante Antwort, die wir so noch nie bekommen haben, dass man dem Sportideal sozusagen flüchtet. Was fühlst du, wenn Friedrich Merz sich jetzt stark macht, die Bundesjugendspiele wieder einzuführen, obwohl sie nie weg waren?
Ja, also schade, dass sie nie weg waren. Die waren schon eine ganz schöne Menschenschinderei und eine ganz schön brutale Logik, wie man in so eine Öffentlichkeit gezerrt wird und auch zur sportlichen Leistungsfähigkeit. Es war wahrscheinlich in Mathe, in Geschichte auch nicht viel besser für die anderen. Ich will mich da gar nicht beklagen, aber gab schon in dieser Idee, was Jungs sein können, sozusagen war Fußball und Sport in so einer suburbanen Gegend wie Stuttgart-Degerloch schon eine sehr dominante Prägung. Und auch die Ausgehverhalten, das irgendwie Buhlen um weiblich gelesene Personen, alles heftig. Und da gehört schon auch diese Körperlichkeit dazu, die so wahnsinnig männlich, so eine wahnsinnige Wichtigkeit für diese Männlichkeitsherausbildung hatte.
Du hast dich dann ja anscheinend nicht entschieden, Kunst zu studieren, sondern Architektur, was so ein bisschen angewandter ist, wo es zumindest historisch doch ganz klassische Männerrollen gibt. Hast du dich Kunst nicht getraut oder war das familiär dann doch zu abwegig? Oder was hat dich dann ja doch dazu geführt, wie man vielleicht sagen könnte, nur den halben statt den ganzen Schritt zu machen?
Ja, interessante Frage. Also ich glaube, eigentlich Künstler war ich schon. Wir hatten da im Künstlerhaus Stuttgart bei Ute Meter-Bauer damals ein Atelier. Wir haben Ausstellungen gemacht. Wir hatten ein, zwei Künstlergruppen. Wir hatten ein Musikkollektiv. Irgendwie, das hat alles so funktioniert. Halt musste ich nicht studieren. Aber auch mir sicher war, dass es mich sozusagen in letzter Konsequenz nicht interessiert. Dass es da einen Rest gibt, dem ich uneinverstanden bin, der mich auch gelangweilt hat. Und da im Künstlerhaus so Vernissage-Sachen habe ich schon mitbekommen, wie das läuft. Das war mir auch latent schon zu sozial, zu aufgesetzt und zu stark in dieser Aufmerksamkeitsökonomie, nach dieser Aufmerksamkeitsökonomie strukturiert. Architektur fand ich interessanter, das kannte ich natürlich noch besser aus meiner Familie, von meinen Vätern und Großvätern, aber war ich auch nicht so wahnsinnig überzeugt von, aber ich dachte mir, es ist ein geiles Studium und deswegen habe ich das gemacht.
Und war es ein geiles Studium?
Ja, war ein richtig geiles Studium. Hab dann auch die Stadt gewechselt, aber das ist einfach ein Raum, wo man relativ viel machen kann und tolle Leute kennenlernt.
Und du hast dich dann ja wiederum entschieden, nicht Architekt zu werden, sondern eine Praxis aufzubauen mit der Kooperative für Darstellungspolitik, die sich irgendwie in so einem Zwischenfeld von Design, Architektur für Kunst, ihr macht viele Kunstausstellungen, aber als Ausstellungsarchitekten oder AusstellungsgestalterInnen, war das dann auch eine bewusste Entscheidung oder hattest du auch mal den Traum, dass du dann doch so ein Büro aufmachst und Häuser baust und Bibliotheken und Schulen und sowas?
Vielleicht kann ich kurz noch einen Schritt zurückgehen, aber die Frage trifft einen interessanten Punkt. Mein Diplom an der UdK in Berlin war ein Film über das Privateigentum an Grund und Boden, hatte mit Architektur massiv zu tun, weil es eine der Grundfragen stellt, aber auch nicht wirklich. Und ich habe dann nach dem Diplom einen Buchladen aufgemacht, pro Quadratmeter in Berlin-Mitte, der im Prinzip eher aus der künstlerischen Arbeit kommt, also aus der Praxis selbstorganisierte Räume in Mitte, Zwischennutzungen, Konzert, Ausstellungs-, Zeitschriftenpraxis aufgebaut und habe eigentlich im Studium schon angefangen mit Kommilitoninnen zusammen die Zeitschrift An Architektur zu gründen und versuchen, so politische, gesellschaftliche Fragen mit räumlich-architektonischen, gestalterischen Mitteln zu untersuchen oder so einen Diskurs aufzumachen. Das heißt, ich habe mich schon eigentlich während dem Studium immer mit mehr Energie dagegen gesträubt, sozusagen ein Büro zu gehen und eins aufzumachen und trotzdem natürlich dieses Arbeitsfeld, dieses Tätigkeitsfeld immer für total interessant und wichtig gehalten. Und ich glaube, du hast recht, die Kooperative war ein Stück weit eine Lösung auf so ein Dilemma, was ich damals so ein bisschen konstruiert habe, dass ich schon ein großes Begehren habe und mega Lust habe, Sachen in die Welt zu setzen, herzustellen, räumlich, physisch zu konstituieren, in soziale, kulturelle Prozesse zu intervenieren als Gestalter und gleichzeitig sozusagen dieses Baugeschäft, dieses harte Baugeschäft mit Competition, Wettbewerb, aber auch was die Ausführungen angeht, Rechtsstreitigkeiten, Gutachten, gigantischen Kosten und Preissteigerungen. Das habe ich ein paar Mal gemacht, mit IV zusammen, auch total gern gemacht, auch dieses Haus, wo wir gerade drin sitzen, mitgebaut. Aber das war nicht ein kulturelles Modell, wo ich gut drin funktioniere. Und Ausstellungen machen, mit Künstlerinnen, mit Kuratorinnen zu tun haben, mit zugespitzteren gesellschaftspolitischen Fragen zu tun zu haben und Projekte mit einer etwas kürzeren Zeit, die überschaubarer sind, ist ein Format, wo ich meine gestalterischen Interessen und gleichzeitig die diskursiven Interessen ganz gut einbringen kann und es mir einfach mehr Spaß macht.
Vielleicht kannst du noch erklären, warum das Kooperative für Darstellungspolitik heißt, was jetzt ja vielleicht für ein Büro, was Ausstellungen gestaltet, nicht der einzige naheliegende Name ist.
Es gab dieses spannende Buch Politics of Display, wo es um die Frage geht, inwiefern die Art und Weise, wie Sachen gezeigt werden, auch die Dinge, über die gesprochen wird, mit ausmacht und inwiefern das eine politische Frage ist, auf welche Art und Weise Dinge displayed, vermittelt, dargestellt werden. Das war schon der Punkt, der mich immer interessiert hat. Wie kann man sozusagen die künstlerischen Arbeiten, aber auch die Akteure, die drin sind, Institutionen, denen man arbeitet, wie kann man mit denen über eine Ausstellungsgestaltung so umgehen, dass sie sozusagen sich auch selbst thematisieren, dass sie Fragen aufwerfen, die erst in der Auseinandersetzung zwischen Betrachterinnen, Ausstellenden, Kuratorinnen und Institutionen sichtbar werden. Wir haben da ein wahnsinnig spannendes Feld gesehen, um auch politische Fragen im Kontext von kulturellen und kuratorischen Fragen zu thematisieren. Und deswegen fanden wir dieses Wortgetüm auch ganz schön und es ist immer auch ganz gut, so ein Wortgetüm zu haben, was so ein bisschen abschreckend für den klassischen Betrieb funktioniert, dass Leute dann auch so merken, dass da irgendwas vielleicht ein bisschen anders zumindest als Anspruch sein sollte. Und Kooperative ist eine Arbeitsform, eine kollektive Arbeitsform, die ich eigentlich permanent seit vielen Jahrzehnten praktiziere, gar nicht anders arbeiten kann. Einerseits sozusagen als Gruppe zusammenzuarbeiten, aber auch diese Gruppe nicht als eine geschlossene Gruppe zu sehen, sondern Grafiker, Kuratorinnen, Künstlerinnen, Aufbauleiter, Handwerker auch als Teil dieses Settings zu sehen, die bei so einer Ausstellung auch eine wichtige Rolle spielen und auch auf die Gestaltung Einfluss haben.
Das ist vielleicht die Stelle in dem Podcast, wo man nochmal nachfragt und dich darum bittet, ein oder zwei Projekte einfach mal vorzustellen, die diese Arbeitsweise im Ergebnis illustrieren. Also was macht eure Arbeit aus? Vielleicht hast du spontan ein oder zwei Projekte, die das besonders gut erklären.
Es ist sehr spontan eine Ausstellung, die wir schon vor einigen Jahren im Haus der Kulturen, wo wir viele Ausstellungen gemacht haben, konzipiert haben, No Masters Territories, eine Ausstellung über feministische Videokunst, wo wir damit konfrontiert waren, dass eine riesengroße Anzahl von Videofilmarbeiten feministisch, auch historische feministische Arbeiten gezeigt werden sollen. Und wir einerseits mit den Kuratorinnen gemeinsam versucht haben, diese Struktur dafür aufzubauen. Und wir haben dazu einerseits so ein relativ einfaches, sehr günstiges Videodisplay entwickelt und gleichzeitig gesagt, wir wollen das räumliche Setting eigentlich aus Resten vorhergehender Ausstellungen machen. Und haben dann von der Ausstellung davor, die wir selber geplant hatten, eine Wand stehen lassen, auf der 2 davor noch Stahlelemente in die Ausstellung getragen, der 3 davor den Teppich, der 4 davor einen Stoff, 5 davor ein Podest und noch ein paar Möbel, die wir im Keller gefunden haben und so eine Art wilde Landschaft aus Resten gebaut und da drin diese Struktur. Und da haben wir auf eine Art und Weise die Institution, die Geschichte der Institution, andere Kuratorinnen, Ausstellungsgestalter, aber auch das Material, die Werkstätten, die Handwerker eine ganz andere Rolle zugeschrieben, als es normalerweise, wo man das plant. Und das Schöne, deswegen komme ich gerade, dass die Ausstellung danach noch in Warschau in der Kunsthalle war und wir da eigentlich mit diesen Displays hingegangen sind, aber wieder in das Archiv, in die Lager, in die Werkstätten sind, die Handwerker ausgequetscht haben, andere Ausstellungsgestalter kontaktiert haben und jetzt in Oslo die Ausstellung nochmal machen und wir jedes Mal wieder auf eine Art und Weise eigentlich in diese Institutionen so ein bisschen quer reingehen, in die Keller und in die Außenlager vordringen und die sagen eben erst, sie haben nichts übrig und dann merkt man doch, die haben 1000 Ausstellungen da noch rumliegen. Und die Ausstellung wird immer verschieden, aber spricht eben auch natürlich über das inhaltliche Material, was dort sehr fokussiert und strenger aufgebaut ist, spricht aber auch über den Ort und die Geschichte der Institutionen und bringt das so ein bisschen zusammen. Das wäre einerseits, was das Kooperative meint, aber auch wie das Ausstellen selbst sozusagen nicht nur ein dienliches Werkzeug ist, sondern auch ein Untersuchungswerkzeug für eine Institution und für deren Geschichte und deren Möglichkeiten und Grenzen, so als ein Beispiel. Und noch eins?
Nö, bleiben wir erstmal dabei. Was mich nämlich interessiert, was das für eine andere Rezeption zur Folge hat. Denn letztlich kommt es ja darauf an. Und im Rahmen dieser Podcast-Reihe, die wir hier machen, bemerkt man in den letzten Ausgaben hier und da, dass manchmal auch eine gewisse Resignation vor dem Hintergrund von Transformation stattfindet. Dass viele sagen, ja, wir sind in unserer Bubble, aber es bewegt sich ja nicht so viel. Die Museen sind irgendwie gleich. Und uns geht es ja eigentlich um den transformativen Charakter von Kunst auf Gesellschaft und das ist vielleicht der Punkt, weshalb wir auch mit dir sprechen und wäre ich interessiert, wenn du das ein bisschen ausführen könntest.
Wir hatten das große Glück, in diesem Bereich Ausstellungsgestaltung eigentlich in dem Zeitpunkt zu kommen, wo ein bestimmtes Format an Ausstellungen auch vielleicht im Haus der Kulturen ganz stark mitentwickelt wurde, was einerseits historische, thematische, diskursive Ausstellungen sind, als im Franke, Hila Pelik, Dietrichsen, Tom Holert waren da ganz wichtige Akteure drin, wo es um inhaltliche politische Fragestellungen ging und gleichzeitig Kunst gezeigt wurde, zeitgenössische oder auch historische, künstlerische Dokumente. Das war für uns total interessant. Marion von Osten war vielleicht mit am wichtigsten auch für diese Art von Ausstellungspraxis mit der großen Bauhaus-Ausstellung, die wir gemacht haben zusammen. Und für uns war das total interessant festzustellen, wie nicht nur sich sozusagen größere gesellschaftliche Fragestellungen und sozusagen künstlerische Praxen verbinden, sondern wie auch in diesen Institutionen, eigentlich Institutionen selber, so befragt werden, was sie leisten können, um diese Auseinandersetzung sozusagen in einen anderen Raum zu tragen. Und damit war immer sozusagen in Fragestellungen diese Abgeschlossenheit der kulturellen Räume mit artikuliert. Das war für uns sozusagen total auch als junge Ausstellungsgestalter ziemlich interessant und hilfreich. Gleichzeitig war diese Infragestellungen oft sicher auch eine rhetorische, eine akademische, wie ich es vielleicht eben auch erzählt habe, dass man das eher aufführt, dass diese Institutionen selber eine begrenzte Möglichkeitsraum darstellen. Und diese Auseinandersetzung spielt da eine ganz entscheidende Rolle. Und ich finde es schon immer interessant, nach wie vor, trotz der nachvollziehbaren Kritik da drin, in diesen kulturellen Institutionen einerseits die Autonomie dieser Orte, auch als andere Orte, als sozusagen außerhalb der gesellschaftlichen, traurigen Wirklichkeit stehende Institutionen aufrechtzuerhalten und zu schützen und gleichzeitig aber auch an diesen Orten immer damit zu experimentieren, welche Zugänglichkeiten hergestellt werden können, welche Grenzen aufgehoben werden temporär und wie man damit auch sozusagen in die Welt rausgeht. Und dieses sozusagen rein und rausgehen ist zumindest innerhalb dieser Diskursausstellungsgestaltung, was dieses Arbeitsfeld strukturiert, mit dem man aktiv arbeiten kann oder eben nicht. Und ich finde es total interessant, damit aktiv zu arbeiten. Vielleicht, wenn ich das noch ergänzen darf, eine Ausstellung, die ich im Haus der Kulturen kuratieren durfte, Wohnungsfrage, 2015, glaube ich, ungefähr, Da haben wir zum Beispiel in der Haus der Kultur eine Art Bauausstellung zum Thema Wohnungsfrage mit internationalen Architektinnen zusammen aufgebaut und haben dort Architektinnen und Künstlerin mit städtischen Initiativen aus Berlin zusammengebracht, mit Kotti & Co., mit den Hausbesitzerinnen der Stille Straße, Rentnerinnen aus Pankow, und haben im Prinzip da über die Kulturproduktion versucht, sehr explizit und spezifisch nicht ein allgemeines Publikum oder irgendwie eine Weltöffentlichkeit, sondern hausbesetzende Rentnerinnen aus Pankow und eine Mietergemeinschaft am Kottbusser Tor in ein Arbeitsverhältnis zum Haus der Kulturen zu bringen und dort sozusagen als Mitproduzenten eine Ausstellung zu machen. Und das sind schon Möglichkeiten, die ich immer noch super interessant finde und auch sehr mich privilegiert fühle, wenn man so eine Relation herstellen kann.
Beschreibst du eure Motivation auch ganz gut anhand von, es geht um soziale Fragen, es geht um Experimentieren, es geht um ja, sozusagen gegenläufig zu dem, was gesellschaftliche Machtverhältnisse sind, zu agieren. Gleichzeitig ist die Kooperative für Darstellungspolitik trotz ihres ja sozusagen aufgeladenen Namens selber eine Gesellschaft bürgerlichen Rechts, also eine ganz normale, kapitalistisch agierende Geschäftsform. Wieso habt ihr da nie irgendwie einen anderen Weg versucht, oder vielleicht habt ihr das mit Gemeinnützigkeit, eingetragener Verein oder GmbH oder irgendeine oder Genossenschaft, also eine Form, die eurem Inhalt vielleicht mehr entspricht?
Also die Frage ist dahingehend interessant, dass wir das tatsächlich noch gar nicht in der Form wirklich überlegt haben, was auffallend ist, dass wir die Frage uns nicht gestellt haben, ob wir das tun sollten, sondern eine GbR ist man ja, wenn man einfach zusammenarbeitet, das ist ja gar kein formaler Akt. Das schien uns schon aufwendig genug, zusammenzuarbeiten und sich ein gemeinsames Konto und ein Büro zu mieten und sich auf einen Namen zu einigen, dass wir diese andere Form noch gewählt haben. Aber hat es auch damit zu tun, dass ich tatsächlich auch mich doch nicht so richtig, das war die Frage vorher, auf die Architektur bezogen, so richtig festlegen möchte, in welchem Feld ich all diese Fragen gleichzeitig adressiere. Es gibt vielleicht immer so Teiladressierungen. Ich arbeite als Architekt mit IV zusammen, mache da vielleicht jedes Jahr ein Projekt oder einen Wettbewerb. Ich arbeite in der Kooperative, mache da jedes Jahr 10 Ausstellungen. Ich arbeite im Buchladen, verkaufen da jedes Jahr so und so viele Bücher und bin Hochschullehrer in erster Linie. Und ein Stück weit sind es teilweise auch so Absetzbewegungen, bestimmten Fragen nicht bis zum Ende nachzugehen in einer bestimmten Konstellation, was ich jetzt nicht unbedingt toll finde. Aber die Kooperative löst diese Frage der Zusammenarbeit nicht, sondern es ist im Prinzip ein unformalisierter, freundschaftsbasierter Zusammenhang. Der Buchladen löst diese Frage eigentlich auch nicht wirklich. Das ist noch absurder. In dem Haus hier, in der Baugruppe, in der wir leben, ist die Frage ein bisschen gelöster und formalisierter, weil das so ein Haus braucht. Und an der Hochschule ist sie natürlich total formalisiert über meinen Status als Professor. Ich fände es interessant, die Sachen als einzelne Gefüge mehr nachzugehen und auch diese organisatorischen Fragen stärker zu thematisieren. Aber das ist dann vielleicht eher ein zeitliches oder ein soziales Defizit, das nicht zu tun.
Vielleicht ist Hochschule ein gutes Stichwort. Du bist ja nicht nur an der Hochschule, sondern an der Kunsthochschule, bist also wieder an den Raum zurück, an dem du im Kunsthaus Stuttgart schon mal gewesen bist, und betreibst da etwas, was du öffentliche Gestaltungsberatung nennst. Vielleicht kannst du erzählen, was das ist.
Sehr gerne. Die öffentliche Gestaltungsberatung haben Studierende und ich, als ich da angefangen habe, in Hamburg zu unterrichten, 2011 zusammen mit der GWA St. Pauli, ein Nachbarschaftszentrum, Sozial-, Stadtteilarbeits-, Beratungsinstitution mit langer Tradition am Hain-Kölsch-Platz in St. Pauli gegründet. Aus deren Sicht aus war das ein bisschen eine Erweiterung ihrer sozialarbeiterischen Community-Organizing-Perspektive, indem man dort mal ein bisschen auf so einfachere, auch ästhetische Alltagsfragen fokussiert. Aus meiner Perspektive war es ein pädagogisches Format zu sagen, ich würde gerne sozusagen echte Projekte mit echten Problemen und tatsächlichen Akteuren machen und mir nicht irgendwelche Themen ausdenken oder die Studenten bitten, in sich zu gehen und zu schauen, was sie so in ihrem jungen Leben umtreibt. Und das hat sich ganz gut getroffen. Inzwischen ist es, und es funktioniert so, dass wir dort seit jetzt 13 Jahren eigentlich fast jeden Mittwoch um 18 Uhr eine Sprechstunde anbieten in einem Büro, was bei der GWA im Gemeinschafts-, im Stadtteilzentrum verortet ist. Und Nachbarinnen, aber auch andere Leute aus Hamburg können da vorbeikommen und uns von ihrem Leben erzählen, ihre Themen, ihre Projekte, ihre Ideen mitteilen. Und dann diskutieren wir das in der Klasse. Und wenn es eine Gruppe von Studierenden gibt, die Zeit und Lust auf das Thema oder die Person oder Gruppe hat, dann entwickelt sich daraus ein Projekt, was dann in einem Semester oder in bis zu 3-4 Jahren gemeinsam erarbeitet wird. Und die ganze künstlerische Praxis, die ganze entwerferische Arbeit im Studio basiert darauf, dass wir Anfragen aus dieser Gestaltungsberatung, teilweise aber auch per Mail oder über Bekannte, im Prinzip als Ausgangspunkt für eine Gruppenarbeit nehmen, die immer darauf zielt, 1:1 Projekte umzusetzen, soweit das möglich ist. Und daraus ist was entstanden, was dann über das pädagogische Konzept und das sozialarbeiterischen Ansatz der GWA bis nach rausgeht und tatsächlich versucht, eigentlich eine sozialverantwortliche Designpraxis zu erproben, auch in dem Designdiskurs das als ein Beispiel mit reinzustellen und gleichzeitig auch in einem Stadtteil ein paar Leuten vielleicht ein bisschen ihren Alltag oder ihre Ideenwelt zu erleichtern oder zu bereichern.
Und wer kommt da so zu euch?
Extrem unterschiedlich, auch so ein bisschen Konjunkturen. Wir hatten jetzt vor einiger Zeit festgestellt, dass wir ganz viel doch Initiativen haben, die ein Denkmal gegen Rassismus haben, die den öffentlichen Raum bespielen wollen, die oder Institutionen, die sich um Drogenbenutzerinnen kümmern, die schon so ein bisschen organisiert sind oder eine Beratungsinstitution, die ein bisschen organisiert sind und auch schon so ein Briefing oder so haben, was total gut ist. Teilweise haben die auch ein bisschen Budget oder eine Förderung, die abzweigen können. Oder ein Gemeindezentrum in der Nähe jetzt gerade, mit dem wir zusammenarbeiten. Oder eine Nachbarschaftsgruppe, die so einen Park machen will. Das hatten wir relativ viel. Und aber auch deswegen, weil wir nach Corona ein bisschen aus dieser Alltagsnachbarschaft rausgerutscht sind. Und jetzt haben wir wieder ein bisschen stärker Präsenz im Viertel und haben wieder mehr Wohnungsprobleme. Schlafzimmer zu klein, Kind dazugekommen, kein Zimmer dafür, Stauraumprobleme, Streit mit dem Vermieter. Aber das ist so ein bisschen das Spektrum. So ganz kleine Alltagssachen in der Küche, fühle ich mich nicht wohl. Oder auch psychologische Probleme oder Armutsprobleme auf individueller Ebene und eher kollektive Initiativen, die auf uns zukommen.
Und die Designpraxis ist ähnlich wie bei der Kollaborative, ihr nehmt die Leute mit in den Prozess rein oder wie ist der Designbegriff dahinter?
Ja, vielleicht wesentlich stärker partizipativ als in der Ausstellungspraxis, aber hängt natürlich auch extrem stark von der Situation ab, in der wir interagieren. Also entscheidend ist dabei, dass wir im Prinzip eigentlich keine Zielvorstellung haben, dass das jetzt eine Ausstellung oder ein Möbel oder eine Grafik oder ein Gebäude oder sowas werden müsse, sondern wir versuchen erstmal sozusagen in dieses soziale Gefüge, was diese Person, diese Gruppe, dieser Ort so aufmachen, reinzugehen und ein Stück weit auch sozusagen die Recherche als einen wichtigen Teil des Projektes ernst zu nehmen. Und daraus entstehen dann sehr, sehr unterschiedliche Formen von Denkmälern bis zu eher gesprächsbasierten Formaten, von klassischen, wir bringen dann irgendwann Möbel hin, was die schon Ewigkeiten haben wollten, bis zu gemeinsamen Bau- oder Gestaltungsprozessen. Also es ist wesentlich offener und das ist aber auch notwendig, weil die Studierenden auch durchaus an der Kunsthochschule sehr verschiedene Interessen haben und auch verschiedene Kompetenzen haben und ich auch denen einen Raum anbieten will, in dem sie ihren Bedürfnissen nachgehen sollen. Das heißt, wir sind nicht reine Dienstleister, was ich erstmal was Gutes finde für Leute, die Bedürfnisse haben, zu arbeiten, sondern die Studierenden sind schon auch angehalten, ihre Interessen und Möglichkeiten da einzubringen und sagen, ich würde gerne mal was mit Keramik machen. Vielleicht geht es bei dem Projekt. Und wenn nicht, dann wird es dann doch wieder aus Erde.
Jetzt hast du ja mit einigen Kolleginnen auch von ganz anderen Hochschulen was gegründet, was Partisan Design heißt, so eine Art Netzwerk, wo es um ja so eine begriffliche Doppeldeutigkeit hier hat. Ne? Einmal sozusagen das Bild der Partisaninnen als Widerstandskämpfer, als sozusagen dagegen Seiende und sich auch dafür Einsetzende. Und dann in der deutschen Übersetzung vielleicht etwas abgeschwächter sozusagen parteiisches Design. Vielleicht kannst du da erzählen, was da so die Bandbreite an Positionen ist, die sich da trifft, auch um unseren Hörern vielleicht ein Gefühl zu geben, was es überhaupt gerade in der aktuellen akademischen Designlandschaft im deutschsprachigen Raum für Positionen gibt, die sich jenseits von dem, was man oft als Design versteht, nämlich irgendwie schicke Produkte, geile Räume, glossy Bilder herzustellen, so anfinden lässt.
Ja, gerne. Vielleicht kann ich noch ein bisschen an die Gestaltungsberatung anknüpfen, weil das da für mich auch ganz stark herkommt, auch die Begriffsbildung. Für uns, mich war das sehr interessant, im Studio über die Jahre zu diskutieren, was machen wir da eigentlich? Social Design war so ein Term, der dafür eine Zeit lang irgendwie ein brauchbares Gefäß schien, aber das ist eine sehr spezifische Form und für uns das Spannendste war, dass wir dort im Prinzip andere Auftraggeberinnen suchen als üblicherweise. Nicht jetzt Firmenbosse oder städtische Behörden oder Leute, die ihre Wohnzimmer einrichten wollen oder die irgendwelche Companies betreiben, sondern dass wir mit Leuten zusammenarbeiten, die normalerweise nicht Auftraggeber von Gestaltung werden. Weil sie es kulturell nicht befähigt sind, nicht das Selbstverständnis haben oder gar nicht die Kohle haben, jemanden zu beauftragen. Und denen ihren Anliegen und Themen sozusagen zum Ausgangspunkt von Projekten zu machen, ist eine sehr aktive Entscheidung für die Studierenden und für mich. Und das haben wir als parteiisch beschrieben, als für diese Interessen eintreten, mit ihnen kollabieren, ihre Anliegen in den öffentlichen Diskurs oder im öffentlichen Raum oder in den privaten Raum einzuschreiben. Nicht, dass es nicht auch andere Anliegen gäbe, die auch interessant wären, aber das sind die, die wir gerade bearbeiten. Und das fanden wir total interessant, das nochmal festzustellen, dass es ein anderes Verständnis ist, als vielleicht der Universalismus im Design, der versucht, was für alle zu machen, der ja auch seine Berechtigung hat, oder prinzipiell die Neutralitätsvorstellung als Gegenmodell, wo man sagt, okay, wir machen was, was im Prinzip eigentlich für alle okay ist, wo alle was mit zu tun haben, was auch nicht sozusagen eine Gruppe gegenüber einer anderen bevorzugt. Und das fanden wir eigentlich total problematisch, weil wir natürlich strukturell erkennen, dass permanent eine Gruppe vor der anderen bevorzugt wird, nämlich die mit Geld wird immer mit der ohne Geld bevorzugt, die mit deutschem Pass wird immer gegenüber denen, die einen Migrationshintergrund hat oder eine andere Schwierigkeit hat, Zugang zu dieser Nationalstaat zu finden, bevorzugt. Männer wurden immer gegenüber Frauen bevorzugt, etc. pp. Also es gibt gar nicht neutrale Auftraggeberinnenverhältnisse und Gestaltungssituationen, sondern es gibt eigentlich nur von Macht durchzogene Verhältnisse. Und insofern ist diese Parteilichkeit einerseits nur eine Feststellung, dass es gar nicht anders sein kann, diese Welt als parteilich, als auf Seiten von jemand zu stehen. Und gleichzeitig, wenn man das erkennt, wäre es doch gut, darüber aktiv mitzusprechen. Für wen würde ich gerne parteilich sein? Wer hat vielleicht das Bedürfnis? Und da haben wir sozusagen in der Gestaltungsberatung so einen Erfahrungsraum, dass das funktioniert. Und das war total interessant, mit Kolleginnen, den anderen Hochschullehrern, Design, Grafik, Architektur, Stadtentwicklung, Produktdesign oder Prozessgestaltung oder auch Kunst im öffentlichen Raum, festzustellen, dass es doch viele Lehrende gibt, die ein Stück weit versuchen, außerhalb dem Hochschulkontext, anhand von realen Problemstellungen, in politischen, sozialen Konfliktlagen mit Studienprojekten zu intervenieren und dort zwischen Recherche und praktischer Arbeit sich zu verorten, dass es ganz viele Ansätze gibt, ganz verschiedene Ansätze gibt und dass wir alle auf eine bestimmte Art und Weise mit den Institutionen, in denen wir arbeiten, mit der Pädagogik und mit den Studierenden strugglen und gleichzeitig das aber auch an vielen Punkten total gut funktioniert. Und erstmal war es ein Versuch, ein Stück weit sich mal über die Disziplinen und Institutionen darüber auszutauschen, was machen wir da eigentlich, warum machen wir das, was funktioniert gut. Und diese Parteilichkeit in Bezug auf mit einer bestimmten Haltung und einer bestimmten auch mit einer bestimmten Empathie gegenüber Akteuren in die Gestaltung zu gehen, das war so eine Überschrift, auf die wir uns ganz gut einigen konnten.
Ist es nicht schwierig, also dadurch, dass die Verhältnisse so sind, wie du sie beschreibst, ne? Man hat gar nicht den Zugang dazu, die richtigen Projekte oder Kunden zu finden, oder sucht ihr die selber sozusagen? Es klingt ja nicht nur gut, sondern auch spannend, aber gleichzeitig fragt man sich, besteht auf der einen Seite das Interesse und finden die euch? Also wie geht ihr da vor?
Ja, das ist, glaube ich, schon nochmal wichtig zu sagen. Wir reden hier über Projekte im akademischen Rahmen. Die haben keinen Finanzierungsdruck. Davon muss keiner leben, außer die Lehrenden. Und die werden nicht über die Projekte, sondern über die Bundesländer bezahlt. Es ist im Prinzip ein Übungs- und Experimentierraum, in dem man eine andere Praxis ausprobieren kann. Und ich würde sagen, auch muss. Eine Hochschule muss eine andere Praxis ausprobieren. Eine, die vielleicht nicht der Berufswirklichkeit entspricht. Und wir, und das würde ich für fast alle Lehrenden sagen, versuchen im Prinzip auf eine bestimmte, unterschiedliche Art und Weise an Fragestellungen, an Orte, an Personen zu kommen, die ein Bedürfnis nach Gestaltung haben, die Ideen für Gestaltung haben, die ein Wissen haben, was in Gestaltung berücksichtigt werden sollte, aber nicht durch dieses Nadelöhr der Beauftragung kommt. Kein Wettbewerb, der das fordert. Keine Firma, die das fordert, keine städtische Behörde, die das fördert, keine Privatperson, sondern es fehlt im Prinzip, da fehlt wahnsinnig viel Information. Da fehlt wahnsinnig viel Wirklichkeit, die wir nicht abbilden können im Designpraxis. Vielleicht geht es auch nicht, weil Design mit Geld zu tun hat. Aber in Hochschulen zumindest kann man damit experimentieren. Und die Gestaltungsberatung ist in der Hinsicht radikal, dass sie eigentlich sagt, nee, wir quatschen keinen auf. Wir nötigen keinen dazu, mit uns zu arbeiten, sondern wir warten da mittwochs. Und wenn keiner kommt, kommt keiner. Und wenn nach 5 Jahren einer kommt, weil er gehört hat davon, dann kommt er oder sie. Das ist eine Möglichkeit, die manchmal auch ein bisschen langweilig ist.
Du hast ja vorhin auch sozusagen Zielgruppen beschrieben und wer da so kommt, Institutionen, die was mit Drogenbenutzerinnen machen, Leute mit migrantischem Hintergrund, die sozial benachteiligt sind und. Kann man sich in Hamburg gut vorstellen, wenn ihr die öffentliche Gestaltungsberatung im Erzgebirge hättet, wo über 50% der Menschen die AfD wählen und die parteiische Gestaltung vielleicht auch ganz interessant finden, hättet ihr aber ganz andere Menschen, die da kommen. Ist nicht diese parteiische Designhaltung auch ein Stück weit politisch naiv oder wird sie das angesichts der aktuellen sozusagen gesellschaftspolitischen Verwerfungen, musste man dann nicht präziser sein?
Hm. Ja, müsste man, das ist aber nicht so einfach, für mich zumindest nicht, aber vielleicht nochmal zum Ausgangspunkt zurück. Erstmal würde ich sagen, das Konzept oder das Verständnis von parteiischer Gestaltung ist erstmal eins, Gestaltung ist per se parteiisch, lass es uns einfach mal aussprechen. Und es gibt in einer Parteilichkeit auch die Möglichkeit für konservative, marktliberale, rechtslibertäre auch parteiisch zu sein. Das kann ich keinem absprechen und es ist doch total legitim. Und ich fände es gut, wenn es erstmal sichtbar gemacht würde, dass bestimmte Gestaltungsansätze marktradikal sind, dass bestimmte Gestaltungsansätze linksromantisch sind oder grünversifft und andere vielleicht rechtskonservativ. Dann könnte man zumindest auch erkennen, dass Design politisch ist und dann könnte man auch sagen, das mache ich nicht. Ich bin nicht der Gestalter für diese Form von Parteilichkeit. Ich bin parteilich mit denen. Und ich bin sicher, dass es Gestalterinnen gibt, die für konservative, marktradikale und rechtslibertäre Kräfte arbeiten, das teilweise explizit machen oder eben nicht thematisieren, weil es ihnen bewusst ist, weil sie denken, wir würden neutral arbeiten. Und das ist vielleicht die erste Intervention in dieses Feld, das scheinbar, wir machen da irgendwas mit Leuten zusammen, ein bisschen zuspitzend intervenieren, indem diese Parteinahme thematisiert wird. Und dann ist die zweite Frage, für wen nehme ich Partei? Und da gestehe ich uns als Gestalterin, wir allen schon auch eine bestimmte Freiheit zu, etwas zu tun oder nicht zu tun und darüber auch zu streiten.
Ja, wir kommen zum Ende dieses Podcasts und der trägt ja den Untertitel Kunst, Wirtschaft und gesellschaftliche Transformation. Wir haben viel über Kunst gesprochen, wir haben jetzt auch viel über gesellschaftliche Transformation und die politische Relevanz von Design reflektiert. Die Wirtschaft fehlte noch ein bisschen. Interessanterweise hast du ja mal den Ars Viva Kunstpreis des Kulturkreises der deutschen Wirtschaft bekommen, der vom BDI, also dem Kern der deutschen Wirtschaft, sozusagen vergeben wird. Wie hat sich das für dich angefühlt? Wie fühlt sich das rückblickend an, wo du mit Wirtschaft ansonsten nicht so wahnsinnig viel zu tun hast? Ja, und wofür eigentlich?
Ja, das ist interessant. Der BDI, Ars Viva Kunstpreis der deutschen Wirtschaft, den haben wir damals bekommen für unseren Buchladen pro Quadratmeter. Katja, Axel und ich. Und das war natürlich eine lange Diskussion bei uns damals aus dem politisierten Kunstkontext. Wie geht man damit um? Wir fanden es wahnsinnig witzig, dass ein Buchladen, ein ökonomisches, ein kleines Wirtschaftsunternehmen, als Kunst, sich als Kunst tarnt und dann von als Kunstpreis getarnter Wirtschaftsförderung profitiert. Und für uns war das klar, dass wir als Unternehmen eine Unternehmensförderung gerne annehmen. Und das mit der Kunst war ein Deal, den wir auch interessant fanden und ein paar Ausstellungen gemacht haben. Das war die Situation. Klar, sonst ist das alles, was wir machen, nicht so wahnsinnig wirtschaftsnah und teilweise auch nicht so wahnsinnig wirtschaftlich, muss man dazu sagen, insbesondere der Buchladen. Aber ich finde diese Fragen schon total wichtig und auch Teil der politischen und gestalterischen Debatte, wie die Sachen, welche Ökonomie die Dinge haben und wie sie sich auf ökonomische Sachen beziehen. Deswegen würde ich das schon, finde ich es total richtig, das drin zu haben, ob wir jetzt über Planwirtschaft oder freie Marktwirtschaft reden. Das wäre vielleicht spannend. Aber um zurückzukommen zur Gestaltungsberatung, die Frage, was dort gemacht werden kann, ist immer auch eine ökonomische und eine Frage, wie Mittel verteilt werden, welche Ressourcen wir im Studio haben, welche Ressourcen die Kundinnen haben und wo man was beantragen kann. Und das ist eine Frage, die ich nicht ausklammern will. Kunst hat mit Ökonomie zu tun und sollte das auch sozusagen mit sichtbar machen. Sonst ist ein politisches Reden darüber auch wirkungslos, wenn man das nicht mit anerkennt.
Ja, jetzt wollen wir zum Abschluss oder müssen zum Abschluss kommen und würden dich auch wieder nach unserer, der Abschluss ist immer gleich eigentlich. Wir fragen nach dem Fantasiemuskel und zwar, wie du dich selber fit hältst, das zu denken, was du tust. Ich hätte jetzt ja zwar fast Lust gehabt, in eurer Art darüber nachzudenken, wie man ein Stadion für die Bundesjugendspiele bauen könnte, was eben das Gegenteil von dem bewirkt, was du bewirkt hast. Könnte ich mir gut vorstellen, aber vielleicht kannst du die Motivation oder wie kriegst du das hin? Also wie hältst du dich fit?
Ja, ich hätte mich auf die Frage ein bisschen vorbereiten können, glaube ich. Das habe ich nicht getan. Deswegen bin ich für dieses Bundesjugendspiele-Beispiel eigentlich ganz dankbar, weil es tatsächlich für mich sozusagen so Fantasie oder Imagination oder wo man vielleicht auch was Kreatives ab und zu mal tut als Gestalter, das sind schon solche Momente, wo man mit was konfrontiert ist, was man komplett für uninteressant und auch völlig unlösbar hält und wo sich so eine Form von Widerspruch verbirgt, ein Stadion für nicht kompetitive Bundesjugendspiele. Und da liegen tatsächlich, finde ich, total gute Punkte, die einem ermöglichen, ja, so ein Fantasiemuskel zu trainieren. Und das ist vielleicht auch, was ich an so Ausstellungsgestaltung so wahnsinnig gerne mag, dass man diese Settings dann öfter serviert kriegt als in langfristigen Architekturprojekten, aber auch lieber mag als an freier Kunst, wo man diese Dinge immer aus sich selber rauskonstruiert. Und das macht die Gestaltungsberatung auch und das Parteiische. Man sucht sich in Wirklichkeitskonstellationen, die irgendwie nicht stimmen, wo Strittigkeiten, Widersprüche drin sind. Und da drüber nachzudenken, wie man das zumindest bisschen anders denken, transformieren, lustiger machen könnte, das ist ein total gutes Training für Fantasie. Also die Wirklichkeit, sich in ihrer Konflikthaftigkeit anzuschauen und darüber nachzudenken, da kann man ja gar nicht anders als irgendwie fantasievoll werden, weil es ja nicht keinen Sinn macht, so wie es ist.
Ja, ich glaube, viele Schüler würden sich freuen, wenn ihr das lösen würdet. Ich sage vielen Dank für das tolle Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Vielen Dank für eure tollen Fragen.
Und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören.
Fantasiemuskel, ein Monopol-Podcast in Kooperation mit Vorstellungskraft X, einer Initiative von Thorsten Fremer und Friedrich von Borries.